Ihr könnt mit mir aufschlagen, das fünfte Kapitel im Matthäusevangelium. Das fünfte Kapitel im Matthäusevangelium und werden uns nachher gleich den Abschnitt ansehen, ab Vers 21. Ich möchte das aber gerne ein bisschen in einen Zusammenhang stellen, in dem wir auch diesen Abschnitt lesen und verstehen sollten. Denn Paulus schreibt einmal an die Gemeinde in Korinth, im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel: Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Gott hatte bei diesen Korinthern, an die Paulus geschrieben hat, etwas Wunderbares bewirkt. Durch seinen Heiligen Geist hat er etwas auf ihre Herzen geschrieben. Er hat ihr innerstes Wesen verändert. Und diese Veränderung dürfen wir als Kinder Gottes in der Wiedergeburt erleben und erfahren. Dass Gott uns verändert, uns nicht so lässt, wie wir sind, tiefgreifend verändert, und zwar so, dass andere Menschen das auch an uns sehen können. Wie es hier heißt, erkannt und gelesen von allen Menschen. Die Menschen konnten sehen, hier in Korinth, das sind solche, die waren Sünder, aber Gott hat sie verändert. Und nicht nur äußerlich, sondern in ihrem Herzen. Das konnte jeder Mensch erkennen. Und was hat Gott ihnen aufs Herz geschrieben? Paulus macht es in diesem Abschnitt in 2. Korintherbrief so deutlich. Er sagt, dass Gott ihnen etwas aufs Herz geschrieben hat. Und er stellt es gegenüber dem, was auf steinerne Tafeln geschrieben stand, nämlich die fleischernen Herzen, auf die Gott durch seinen Heiligen Geist schreibt. Und er weist damit auf die 10 Gebote, die Gott mit seinem Finger einst selbst auf steinerne Tafeln geschrieben hatte, am Sinai. Aber bei der Zeit, in der der neue Bund erfüllt wird. Und wir hatten das auch neulich mal gesehen, gerade im 8. Kapitel des Hebräerbriefs, wo der Hebräerbrief auch darauf eingeht. Dort geschieht etwas Wunderbares. Gott sagt, es sind nicht mehr diese steinernen Tafeln und diese Gebote, die als Forderung allein von außen an euch herantreten, sondern Gott erneuert euch in euren Herzen. Und wir finden das als Verheißung im alten Bund, in Hesekiel 11. Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Oder bei Jeremia 31, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. In der Wiedergeburt, dort wo wir von Gott berufen werden, wirksam berufen werden, ihm im Glauben zu folgen, verändert Gott unsere Einstellung, unsere Gesinnung, unser Herz. Sodass sein heiliges Gesetz, sein heiliges Gebot, das einst auf diese steinernen Tafeln geschrieben stand, jetzt nicht mehr nur so von außen an uns herangetragen wird, sondern dass dieses Gesetz in unser Herz hineingeschrieben ist durch seinen Heiligen Geist. Und da bewirkt der Geist Gottes etwas Wunderbares an uns. Er schenkt uns eine tiefe Liebe zu Gottes Gesetz, zu seinen Geboten. Ein inneres Verlangen nach Gottes Wort. Gottes Geist macht uns hungrig nach Gottes Wort und nach Gottes Willen, dass wir diesen in seinem Wort erfahren. Und er erinnert uns immer wieder an seine Gebote, die wir jetzt nicht mehr nur als Last von außen auf uns spüren, damit sie uns drücken und demütigen, sondern die uns auch ein Ansporn sind, dass wir sie befolgen, um Christus dadurch zu zeigen, dass wir ihn lieben und im Glauben leben. In der Bergpredigt, und dort befinden wir uns hier im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums, dort beginnt unser Herr in den ersten Versen mit den sogenannten Seligpreisungen. Und er charakterisiert in diesen Seligpreisungen das Leben und das Wesen und den Charakter eines wahren Gläubigen, eines wiedergeborenen Christen. Eines Menschen, der durch Gottes Geist so grundlegend völlig verändert wurde. Und als Kinder Gottes werden wir durch dieses Werk des Geistes Gottes in unseren Herzen zu einem lebendigen Brief, den die Menschen lesen können. Wir werden zum Salz und Licht in dieser Welt, wie es dann im Anschluss heißt, hier ab Vers 13. Und dabei haben wir gesehen, dass Gottes Wort auch im neuen Bund unveränderlich bestehen und gültig bleibt. Das alttestamentliche Wort wird nicht einfach aufgelöst und beseitigt. Das alttestamentliche Gesetz und die Propheten werden nicht einfach beiseite gelegt. Jesus sagt dann in dem Folgenden, kein Jota und kein Strichlein von Gottes Gesetz werden vergehen. Gottes heiliges Wort ist und bleibt wahr und gültig. Es hat Bestand. Und doch hat sich durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, das der Heilige Geist in uns wirkt, unsere Beziehung, unser Verhältnis zu Gottes Wort radikal verändert. Waren es vorher steinerne Tafeln, die uns eine furchtbar schwere Last aufgebürdet haben? So ist es uns nun eine Freude, dass wir dieses Wort in unserem Herzen tragen dürfen. Es ist uns eine Freude, dass wir Gottes Gesetz kennen dürfen und lieben dürfen. Waren wir vorher vielleicht bestrebt und eifrig, so ähnlich wie Paulus, so eifrig im Glauben zu leben und die Gebote Gottes zu befolgen, aus eigener Kraft und Anstrengung. So sind wir doch nun allein aus Gnade vor Gott gerecht. Und eben diese Vorstellung, dass ein Mensch aus eigener Anstrengung, durch das eigene selbstgerechte Bemühen, Gottes Gesetz halten könnte, um so vor Gott gerecht zu werden, das wischt hier in unserem heutigen Abschnitt Jesus mit einem Paukenschlag vom Tisch. Und das ist genau das, was seinerzeit die Pharisäer und auch die Schriftgelehrten versucht hatten. Sie hatten versucht, Gottes Gesetz so gut es ging zu halten. Und mit aller Kraft und Anstrengung, so viel es ging, waren sie Eiferer für das Gesetz Gottes. Aber hört, was Jesus sagt hier in Vers 20. Ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls ins Reich der Himmel hineinkommen. Diese Leute, die nun wahrlich Gottes Gebot und Gesetz ernst genommen haben, die nichts anderes getan haben Tag und Nacht, als darüber nachzudenken, wie sie dieses Gebot nun befolgen können und einhalten können, um vor Gott gerecht zu sein. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Und es ist in der Tat nicht übertrieben zu behaupten, dass alles, was jetzt in der Bergpredigt folgt, ab Vers 21 hier bis zum Ende von Kapitel 7, nichts anderes ist als eine Ausarbeitung dieses fundamentalen Lehrsatzes, dass nämlich unsere Gerechtigkeit besser sein muss als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn wir tatsächlich Bürger des Reiches Gottes sein wollen. Und Christus stellt jetzt ab für den Rest von Kapitel 5 an einigen Beispielen dar, wie die Pharisäer tatsächlich in versteckter Weise das Gesetz verdrehen, so dass ihre Gerechtigkeit nichts anderes ist als ausgebrannte Schlacke. Der Rest, der überbleibt bei einem Feuer, sagt Calvin. Da ist nichts, was man brauchen kann. 6 Beispiele gebraucht unser Herr, um dieses fundamentale Prinzip des neuen Bundes, in dem Gott sein heiliges Gesetz auf die Herzen der Gläubigen schreibt, zu erläutern. Und er spannt dort einen Bogen vom Schutz des menschlichen Lebens bis hin zur Feindesliebe. Und wir wollen heute dieses erste Beispiel miteinander betrachten, in dem unser Herr der pharisäischen Auslegung des 6. Gebots von Gott, von Gott beabsichtigten Inhalt dieses Gebots so klar gegenüberstellt. Wir lesen hier in Matthäus Kapitel 5 ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du nicht auch die letzte Münze bezahlt hast. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben, das sechste Gebot im Herzen des Gläubigen. Das sechste Gebot im Herzen des Gläubigen. Wir wollen uns das an drei Schritten ansehen. Der erste wird etwas länger sein, die anderen beiden nicht ganz so lange. Das sechste Gebot im Herzen des Gläubigen. Erstens, hüte dich vor der Geringschätzung des Bruders. Das sechste Gebot im Herzen des Gläubigen hütet sich vor der Geringschätzung des Bruders. Zunächst greift unser Herr hier das pharisäische Verständnis des sechsten Gebots auf. Dort heißt es in Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Hier müssen wir auch durchaus genau hingucken. Jesus leitet hier diesen Vers ein, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Schriftzitate finden wir oft eingeleitet, wie es steht geschrieben oder Gott hat gesagt. Aber hier lesen wir interessanter eine andere Formulierung. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und das hat auch Grund. Denn die Menschen, zu denen Jesus da redet in seiner Zeit, die hatten oft nicht die Fähigkeit mehr, Gottes Wort zu lesen. Sie hatten ursprünglich Gottes Wort, gerade im Volk Israel, empfangen in der hebräischen Sprache. Aber in dieser Zeit des babylonischen Exils ist etwas passiert. Sie haben im Grunde für ihren Alltag ihre eigene hebräische Sprache verloren und haben angefangen, Aramäisch zu reden. Das ist schon so ähnlich, aber doch anders. Vielleicht so ähnlich wie Holländisch und Deutsch. Ne? Man versteht es ein bisschen und doch ist es anders. Und sie konnten so nicht mehr so einfach Gottes Wort lesen. Sie waren darauf angewiesen, dass man es ihnen erklärt hat, vorgelesen hat oder erzählt hat. Und das haben sie gemacht. Das Ergebnis davon war, dass ihre Kenntnis des Gesetzes letztlich ganz und gar abhängig davon war, was die Pharisäer und Schriftgelehrten ihnen beigebracht haben. Von ihnen haben sie es gehört. Und was diese Menschen dann letztlich als die Lehren des Gesetzes angenommen haben, war in Wirklichkeit nicht das Gesetz selbst, sondern eine Auslegung der Schriftgelehrten und Pharisäer, so wie sie ihnen eben das Gesetz weitergegeben haben oder erklärt haben. Man könnte hier also sagen, man hat euch erzählt, dass zu euren Vorfahren am Sinai gesagt worden war, aber in Wirklichkeit war das das pharisäische Verständnis dessen, was das sechste Gebot beinhaltet. Jetzt sehen wir mal genau hin, was die Pharisäer hier behauptet hatten. Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Nun, der erste Teil, du sollst nicht töten, ist zweifelsohne der exakte Wortlaut des sechsten Gebots. Wie wir es in 2. Mose 20 oder 5. Mose Kapitel 5, Vers 17 wiederfinden werden. So steht es da. Du sollst nicht töten. Und auch der zweite Teil, wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Den kann man durchaus als so eine Zusammenfassung mehrerer alttestamentlicher Schriftstellen verstehen. Alttestamentliche Schriftstellen, in denen sehr klar und sehr deutlich der Tod des Mörders gefordert wird. Zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 9, Vers 6 oder 2. Mose 21, Vers 12 und es gibt noch ein paar andere. Also nicht wirklich unbiblisch. Nein, eine Zusammenfassung dessen, was wir im Gesetz Gottes finden. Zur Verurteilung des Mörders war dann auch selbstverständlich ein ordentliches Gericht notwendig und auch nur allein das bevollmächtigt. Es sollte kein Meuchelmord stattfinden, aber es gab diese Regelung. Und an sich ist so, gegen den zweiten Teil, der hier eben zitiert wird, ne, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein, auch nichts wirklich einzuwenden, das ist richtig. Das ist biblisch gut begründet. Wenn jemand einen Menschen umbringt, dann soll er der Justiz überantwortet werden. Ich denke mal, dagegen hat auch hier niemand etwas einzuwenden. Das ist ein durchaus richtiges Verfahren. Und dass dem so ist, dass dieser erste Teil hier exakt das wiedergibt, was in den 10 Geboten steht, im 6. Gebot, und der zweite Teil hier auch durchaus nichts Unwahres enthält, sondern durchaus richtig ist, hat doch manche Bibelausleger nun so verblüfft oder verwirrt, dass sie dachten, Jesus würde grundsätzlich hier gegen das alttestamentliche Gesetz sprechen. Aber wir erinnern uns dran, gerade eben in diesem Abschnitt vorher, ab Vers 17 bis 20, was Jesus dort gesagt hat. Ja, in Vers 17 sagt er, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und es soll in Vers 18 auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und in Vers 19, wer nur eines dieser geringsten der Gebote auflöst und die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Sollte Jesus jetzt genau das tun? Dass er jetzt auf einmal anfängt, diese Gebote in Frage zu stellen und sagt, naja, das war früher mal und geht heute nicht mehr? Und Jesus wendet sich hier ganz sicher nicht gegen das alttestamentliche Gesetz. Jesus wendet sich aber gegen eine pharisäische Engführung dieses alttestamentlichen Gebots. Denn eben darin bestand der fatale Fehler, den die Pharisäer begangen haben. Dieses, du sollst nicht töten, das reduzieren sie allein auf die Tat des Mordes. Dort, wo ein Mensch einen anderen Menschen tötet und dieser Tod daliegt. Sicher ist das gemeint mit dem 6. Gebot. Aber die Pharisäer sagen danach, ja, das ist es auch, mehr nicht. Und indem sie eben diesen zweiten Satz dann hier direkt dran anfügen, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein, machen sie das ganz klar. Dass eben dort, wo ein Mensch einen anderen Menschen tötet, er dem Gericht übergeben werden muss, um dort verurteilt zu werden. Es geht um eine Tatsünde, in dem Sinne, dass tatsächlich ein Mensch einen anderen ermordet. Und damit schwächen sie letztendlich das Gebot und den wahren Inhalt dieses Gebots und den Sinn dieses Gebots ab. Und der nächste Fehler besteht dann darin, dass sie die Strafe, die damit verbunden war, auch wahrscheinlich etwas zu gering geachtet haben. Denn sie reduzieren das auf die weltliche Gerichtsbarkeit, die dann eben einen Mörder verurteilt. Und ihnen fehlt völlig hier in diesem Zusammenhang diese göttliche Dimension des Gerichts, diese ewige Verdammnis, die ein Mörder erwartet. Das heißt, das ist wie so ein Ausschnitt aus dem Strafgesetzbuch. Du sollst dich töten, wenn du tötest, gehst du vor Gericht und wirst dort vom Richter verurteilt und empfängst deine Strafe. Ohne Gott. Ohne Ewigkeit, ohne Verdammnis. Beachten wir also, was die Pharisäer sagen, war zwar richtig, aber nicht ausreichend. Es war eben nicht alles. Es war an sich nicht falsch, aber nicht genug. Und sie greifen zu kurz. Und sie hatten das 6. Gebot so eng gefasst, dass sie es sehr problemlos halten konnten. Ich glaube, die meisten von uns müssen hier sagen, ermordet, das ist noch nicht bei mir gewesen. Ich habe viele Sünden, aber umgebracht habe ich noch keinen. Das geht, das schaffe ich. Und so eng haben die Pharisäer dieses Gebot gefasst. Und liebe Geschwister, ich möchte hier am Rande bemerken, das ist auch eine ernste Ermahnung an jeden, der die Heilige Schrift auslegt. Denn das haben die Schriftgelehrten und Pharisäer getan. Sie standen in der Verantwortung, auch für das Volk, ihnen die Wahrheit zu bringen. Es kann passieren, dass alles, was gesagt wird, richtig ist. Wie es hier die Pharisäer getan haben. Und doch die Auslegung zu kurz greift, weil ganz entscheidende Dinge einfach ausgeblendet und übergangen werden. Lloyd Jones sagt das einmal sehr schön, nicht in dem zweibändigen Werk über die Bergpredigt, kann ich sehr empfehlen, habe ich hier auch durchaus benutzt, sondern in einem Buch, das heißt What is an Evangelical. Dort sagt er, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Test, den wir anwenden sollten, um festzustellen, ob ein Prediger evangelisch ist oder nicht, darin besteht, achte darauf, was er nicht sagt. Ihr müsst ebenso sorgfältig darauf achten, was jemand nicht sagt, wie darauf, was er sagt. Weil das war hier genau das Problem der Pharisäer. Was sie gesagt haben, war richtig. Aber sie haben es weggelassen. Und das mag, wenn wir tatsächlich einen Prediger oder auch eine Gemeinde geistlich beurteilen wollen, einen längeren Zeitraum brauchen, bis wir da erkennen, dass es vielleicht dort vorkommt, dass gewisse Dinge bewusst permanent übergangen oder verschwiegen werden, die vielleicht doch ganz wichtig wären, dass sie angesprochen werden. Es ist nicht immer leicht, hier in so einem Fall auch ein Urteil zu sprechen. Ich würde auch davor warnen, das zu schnell zu tun. Wir sollten hier zurückhaltend sein, gerade dort, wo nichts Falsches gesagt wird und nur Sachen nicht gesagt werden. Aber wir müssen darauf achten und auch darauf geschult sein und hören, was fehlt. Denn unsere Verkündigung darf sich nicht nur daran messen lassen, was gesagt wird, sondern auch daran, was verschwiegen wird. Und hier hatten in unserem Fall die Pharisäer einiges verschwiegen, was Gott mit dem sechsten Gebot eigentlich beabsichtigte. Und nun steht Jesus hier. Und er ist nicht irgendjemand. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes, Gott und Mensch in einer Person. Und in göttlicher Vollmacht führt er aus, was Gottes Gebot über diese pharisäische Engführung hinaus beinhaltet. Lesen wir Vers 22. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wer einen schon mal in rabbinischer Literatur gelesen hat, nehmen wir an, die wenigsten von uns tun das, aber vielleicht tut es jemand, der hat dann recht bald festgestellt, dass diese jüdischen Schriftsteller oder diese Rabbinen sich sehr gerne auf andere berufen. Ja, da lesen wir dann bei ihrer Auslegung, das ist so, wie Rabbi Jonathan gesagt hat. Ja, wir machen das ja manchmal auch gerne, dann holen wir uns so einen, wie Luther schon sagt, oder Calvin hat gesagt, oder Spurgeon meinte, ist einfach so, na, so argumentieren sie. Sie holen sich da ihre Lehrer, die eben sich dazu schon mal geäußert haben und dann etwas gesagt haben, wo sie sich darauf berufen. Und unser Herr gebraucht hier eine ganz ähnliche Formulierung. Und doch anders. Er ist Gott. Er beruft sich nicht auf andere menschliche Autoritäten. Er sagt nicht, wie Rabbi Gamaliel schon sagte, sondern er sagt, ich aber sage euch. Wie gewaltig. Das hat ja eigentlich so ein jüdischer Rabbin nicht gewagt, sich hinzustellen. Ich aber sage euch. Aber Jesus tut das. Und er steht dort nicht nur als irgendein Rabbi, der sich wieder auf 100 andere Rabbis beruft. Nein, er steht dort als Gott selbst. Wie Gott am Sinai die Gebote gegeben hat, so spricht er in der Autorität Gottes und sagt, ich aber sage euch. Und er legt hier mit göttlicher Autorität Gottes Wort aus. Zunächst ganz allgemein. Jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Und dann in der zwei ganz konkrete Beispiele. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Und Jesus bleibt hier nicht bei dieser äußerlichen Tat stehen. Er zeigt, wo die Sünde eigentlich herkommt. Seinem verdorbenen Herzen. Wie dann später im Kapitel 15, Vers 19 er es auch ausführt, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Und hört zu, er fängt an mit Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Aus dem Herzen kommen sie hervor. Mord beginnt nicht erst dort, wo jemand einen anderen umbringt. Mord beginnt bereits dort, wo ich jemand in meinem Herzen hasse, ihn geringschätze, ihn verachte. Und das ist der wesentliche Teil des sechsten Gebots, den die Pharisäer verschwiegen hatten. Es hätte ihnen auffallen können, denn wir brauchen nicht weit lesen im ersten Buch Mose. Dort, wo der erste Mord geschieht, wo Kain seinen Bruder Abel erschlägt, dort lesen wir, dass er zornig war auf seinen Bruder, dass er ihn hasste. Er hatte dort in seinem Herzen schon das sechste Gebot übertreten und seinen Bruder gehasst, denn er war zornig auf ihn und in seiner Wut und in seinem Zorn erschlägte ihn. Und wer seinen Bruder hasst, zeigt damit nur, dass er nicht zu neuem Leben wiedergeboren ist. Und das sechste Gebot nicht von Gottes Geist auf sein Herz geschrieben steht. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 15 lesen wir, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und so stellen bereits geringere Regungen der Geringschätzung und der Verachtung eine Übertretung dieses sechsten Gebots dar. Dieses Gebots, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, du sollst keinen anderen Menschen umbringen. Jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Das mochten die Pharisäer unglaublich gerne, so bis ins letzte Detail, so minutiöse kleine Unterscheidungen zu haben, Fallunterscheidungen zu machen. Und wer ihre Schriften liest, der sieht, wie sie sich da oft in endlose Details verlieren, bis man überhaupt völlig verwirrt ist. Was wollen sie jetzt überhaupt noch erklären? Was ist, wenn dann? Ganz ähnlich auch in der mittelalterlichen Scholastik später. Und es hat so ein bisschen den Anschein, als ob Jesus hier mit diesen drei Sätzen sich so fast ein bisschen lustig macht über sie und ihre Art, die Schrift auszulegen. Denn im Grunde sagen diese drei Sätze ja alle das Gleiche aus. Wer seinen Bruder zürnt, wer seinem Bruder sagt Raka, wer zu seinem Bruder sagt du Narr, da merkt ihr allein schon in der Übersetzung, dass das manchmal ganz schwierig ist, überhaupt hier unterschiedliche Wörter zu finden. Das ist eigentlich immer wieder das Gleiche gewesen. Wie dem auch sei, was unser Herr hier sehr deutlich sagt, ist, dass bereits der Zorn im Herzen die Übertretung des sechsten Gebots bedeutet. Wie sieht der Zorn aus im Herzen? Ich denke, das kann tatsächlich in zwei Richtungen gehen. Es kann nach innen gehen, es kann nach außen gehen. Wenn ich diesen Zorn nach innen wende, dann bin ich vielleicht verbittert auf meinen Bruder, innerlich verärgert, grolle, ziehe mich zurück, bin innerlich so aufgefressen. Oder es geht nach außen, dann bin ich aufgeregt, brause auf, brülle rum, fahre den anderen an, bin jähzornig, wie auch immer. Aber beides ist verkehrt. Nicht erst, wenn ich meinen Bruder hasse und anhaltend wütend bin auf ihn, habe ich dieses Gebot übertreten. Es fängt schon früher an, sagt Jesus, und geht noch ein Stück weiter. Es reicht, wenn ich ihn herabsetze, ihn als Idiot, Depp, Narr, Dummkopf, sonst irgendwie bezeichne. Und er nennt hier tatsächlich zwei in seiner Zeit relativ harmlose Schimpfwörter. Die ändern sich auch immer wieder. Ja, und auch je nach Region und Kultur sind die ein bisschen anders. Aber letztendlich sind es so geringschätzige, herabsetzende Worte. Was immer euch da geläufig ist, weiß ich nicht, aber darum geht es. Jesus sagt, das reicht schon. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester, deinen, wen auch immer, so herabsetzend beurteilst, mit dem so umgehst, ist eine Übertretung des sechsten Gebots. Und ich glaube, es wird uns allen sehr deutlich, was uns unser Herr hier sagen möchte. Dieses sechste Gebot, das hat jeden von uns etwas zu sagen. Es betrifft eben nicht nur Mörder, die einen anderen Menschen tatsächlich physisch umgebracht haben, sondern jeden, der seinen Bruder hasst, zornig ist, wütend oder auch nur geringschätzig und respektlos mit ihm umgeht. Und jetzt, glaube ich, gibt es tatsächlich dann auch keinen mehr in unserer Mitte, der von sich behaupten könnte, noch nie an diesem Gebot schuldig geworden zu sein. Wer kann sich nach diesen Worten noch so pharisäisch auf die Schulter klopfen und sagen, das sechste Gebot habe ich noch nie gebrochen? Aber dort, wo dich Gott durch seinen Heiligen Geist in deinem innersten Wesen erneuert, dort möchte er genau diese Wurzel der Bitterkeit nach und nach ausrotten. Gib dich nicht zufrieden damit. Derjenige, der den Geist Gottes aber nicht in seinem Herzen trägt und nur so den Buchstaben nach dieses Gebot einhält und sich insgeheim an Gottes Wesen schuldig macht, der hat dann nicht nur irdische Strafe zu erwarten, wie die Pharisäer sagen, sondern auf ihn wartet das Feuer der ewigen Hölle, heißt es hier. Und so warnt uns dieses sechste Gebot, du sollst nicht töten. Nicht nur davor, einen Menschen nicht zu ermorden, sondern noch mehr als das. Wir dürfen unseren Bruder nicht geringschätzen, nicht herabsetzend behandeln, nicht wütend und zornig auf ihn sein. Darum geht es. Das gehört zu dieser Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übersteigt. Das ist das Erste. Das Zweite, das sechste Gebot im Herzen des Gläubigen, trachtet nach Versöhnung mit dem Bruder. Für die Pharisäer war das sechste Gebot lediglich ein Verbot, du sollst nicht töten. Das sollst du nicht tun. Aber hier ist auch ein Gebot enthalten. Das haben die Pharisäer übersehen. Und unser Herr gibt uns dafür zwei Beispiele, was uns in diesem Gebot, du sollst nicht töten, auch nicht nur verboten wird, sondern positiv geboten ist. Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Hier betont Jesus, wie dringend notwendig es ist, dass wir uns mit unserem Bruder versöhnen. Dass wir nicht im Streit mit ihm leben. Und Gott hat so oft deutlich gemacht, wie sehr ihm dran gelegen ist und wie viel mehr ihm dran gelegen ist, dass wir so miteinander leben. Mehr als an einem formalen, äußerlichen Gottesdienst. Wir hatten das vorhin bei Jesaja gelesen. Und ich möchte auch noch einen Vers aus Hosea 6, Vers 6 anführen, wo Gott es so zusammenbringt. Denn an Güte oder Gnade oder Liebe oder Bundestreue habe ich gefallen. Chesed. Nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und wenn wir genau hinsehen, dann fällt uns auf, dass unser Herr in Vers 22 die Sünde unseres eigenen Herzens anspricht. Während er hier nun davon spricht, dass zunächst einmal der Bruder ein Problem mit mir hat. Da bin noch nicht mal ich das Problem, sondern der andere. Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Selbst dann, wenn ich gar nichts gegen meinen Bruder habe, aber davon weiß, dass er etwas gegen mich hat, bin ich gefordert hinzugehen und mich mit ihm zu versöhnen oder zumindest zu versuchen. Und im Griechischen ist hier tatsächlich von Aussöhnen die Rede. Das bedeutet so, dass das etwas ist, was von beiden Seiten geschieht. Es ist auch sehr, sehr selten so, dass ein Konflikt wirklich immer nur eine Seite hat. Meistens sind zwei daran beteiligt und in irgendeiner Form auch schuldig aneinander. Und so ist es für uns so notwendig, dass wir bußfertig sind, wenn wir einen Konflikt bereinigen wollen. Nicht zu dem anderen hingehen und sagen, das hast du alles falsch gemacht, wollte ich dir nochmal sagen, sondern tatsächlich bereit sind, uns selbst in bußfertiger Haltung zu begegnen. Und es ist völlig egal, von wem der Konflikt ausgeht. Selbst wenn der Konflikt nicht von mir ausgeht, aber ich weiß, dass mein Bruder ein Problem mit mir hat, fordert mich Christus auf, mich mit ihm auszusöhnen. Und dabei muss ich eben auch selbst bereit sein, meine eigenen Fehler und Sünden einzugestehen. Und dieses und unter uns Geschwistern dringend nötig, das betont der Herr hier durch diese Illustrationen. Überlegt euch mal, was das heißt, was er hier erzählt. Dort ist jemand unterwegs in Jerusalem, geht zum Tempel, um sein Opfer darzubringen. Also wenn du zum Altar gehst und dann zerrt er so sein Opfertier hinter sich her und marschiert durch den Tempel und dann fällt ihm ein, mein Bruder, 2 Tagesreisen weit weg in Galiläa, hat ein Problem mit mir. Dann sagt Jesus, geh erst mal hin dort und klär das, bevor du dein Opfer bringst. Es ist viel wichtiger, dass du erstmal das bereinigst und mit deinem Bruder ins Reine kommst, bevor du formal Gottesdienst abhältst und in deinem Herzen letztlich auch das 6. Gebot übertrittst. Das ist gewaltig. Und es gibt auch traurige Beispiele, auch in Gottes Wort, wo diese Aussöhnung unter Gläubigen nicht stattgefunden hat. Wir finden das beispielsweise in Korinth. Dort sehen wir ein ganz erschreckendes Beispiel, was geschieht, wenn Geschwister nicht hingehen und sich aussöhnen, sondern zulassen, dass die Gemeinde zunehmend uneins ist und gespalten. In 1. Korinther Kapitel 11 lesen wir, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zu Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, dass das Problem damals in Korinth wahrscheinlich darin bestand, dass die Reichen sich sehr arrogant gegenüber den Ärmeren in der Gemeinde verhalten hatten und sehr lieblos gegenüber ihnen waren, sodass sie nicht gemeinsam das Abendmahl halten sollten. Es ist nicht möglich, dass sie Gott einen wohlgefälligen Gottesdienst feiern, solange diese Konflikte in ihrer Mitte bestehen und sie nicht bereinigt werden. Und für sie ist es so dringend notwendig, erst hinzugehen und sich miteinander auszusöhnen und den Konflikt zu bereinigen. In einer frühchristlichen Schrift heißt es mal, genau über das Abendmahl, wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Übertretungen bekannt habt, damit euer Opfer rein sei. Keiner, der einen Streit mit seinem Nächsten hat, komme mit euch zusammen, bis sie sich wieder ausgesöhnt haben, damit euer Opfer nicht unrein wird. Gott legt an einem rein formalen Gottesdienst wenig in einem unversöhnten Volk. Wenn es Konflikte in der Gemeinde gibt, ist es dringend notwendig, dass diese nicht verdrängt werden, sondern bereinigt werden. Und wenn wir Gott dienen wollen und ohne miteinander versöhnt zu sein, dann machen wir uns am 6. Gebot schuldig. Und das gehört zu der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übersteigt. Das 6. Gebot im Herzen des Gläubigen trachtet nach Versöhnung mit dem Bruder. Und ein letztes, das 6. Gebot im Herzen des Gläubigen trachtet nach Frieden mit jedermann. Hier gibt uns unser Herr noch ein zweites Beispiel, in dem uns deutlich macht, wie dringend notwendig es ist, auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus mit jedem Frieden zu haben. Vers 25 und 26. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert, der Richter dem Diener, und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort hinauskommen, bis du nicht auch die letzte Münze bezahlt hast. Jesus zeichnet hier ein Bild von zwei Menschen, die unterwegs sind zum Gericht, zur Verhandlung. Du gehst mit als Angeklagter mit dem Ankläger dorthin und noch wirst du nicht dem Richter vorgeführt. Die Anklage ist noch nicht ausgesprochen, es ist noch nicht zu spät, es ist in diesem Moment dringend notwendig, dass du alles dran setzt, dass du dich mit deinem Feind versöhnst. Denn wenn nicht, heißt es hier, dann droht Gefängnis, aus dem du erst entlassen wirst, wenn die Schuld beglichen ist. Die Ausleger sind sich nicht so ganz einig, ob man das Bild bis ins Detail ausdeuten soll. Mir scheint es auch wahrscheinlich, dass Jesus hier lediglich unterstreichen will, wie dringend notwendig es ist, auch die Versöhnung selbst mit ungläubigen Feinden zu suchen. In Römer Kapitel 12, Vers 18 heißt es, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wenn möglich so viel es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Was möchte Jesus hier sagen? Versucht Frieden zu halten, auch mit anderen Leuten, die euch vor Gericht bringen wollen. Versucht euch nicht zu streiten, seid nicht streitlustig, sondern friedfertig. Wenn es schon so dringend notwendig ist, dass wir selbst mit Ungläubigen im Frieden leben, wie viel mehr ist es dringend notwendig, die Versöhnung mit Glaubensgeschwistern nicht auf die lange Bank zu schieben. Auch das gehört zur Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übersteigt. Und das sechste Gebot im Herzen des Gläubigen trachtet so auch nach Frieden mit jedermann. Ich glaube, es gibt spätestens jetzt wirklich niemanden mehr bei uns, der mit Fug und Recht von sich behaupten könnte, ich habe dieses Gebot, dieses sechste Gebot noch nie gebrochen. Ich erinnere mich immer an ein Gespräch mit einer ungläubigen Kollegin, die so gesagt hat, ich habe schon alle Gebote übertreten, außer diesen einen. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und so haben es auch die Pharisäer zur Zeit Jesu verstanden. Sie haben das Gesetz so eng gefasst, dass es eigentlich relativ problemlos möglich war, es zu halten. Ermordet hatten sie niemand. Hier konnte man einen Haken dran setzen. Aber das geht weit an ihm vorbei, was Gott mit diesem Gebot beabsichtigt hat. Diese menschlich machbare Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die hat vor Gott überhaupt keinen Bestand. Mit dieser kommt niemand in das Reich Gottes, wie es hier in Vers 20 heißt. Nach heute Morgen möchte Gott uns sicher deutlich zeigen, wie sehr wir ihn brauchen. Wie sehr wir sein gnädiges Erlösungswerk brauchen. Weil wir sind alle schuldig geworden. Keiner von uns kann sich da ausnehmen. Nur wenn er uns in seiner Gnade durch das Werk seines Geistes sein heiliges Gesetz auf unser Herz schreibt, dann haben wir auch tatsächlich die Möglichkeit, dieses Gesetz so zu befolgen, wie es Gott gefällt. Nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht aus unserer Anstrengung, sondern durch Gottes Geist getrieben, durch seine Kraft. Und dann erfahren wir, dass das sechste Gebot in unserem Herzen unsere Gesinnung verändert. Und wir uns vor der Geringschätzung unseres Bruders hüten. Und wir stattdessen nach Versöhnung mit dem Bruder und dem Frieden mit jedermann trachten. Und ich glaube, liebe Geschwister, dass auch das hier uns in unsere Zeit und unsere Situation als Gemeinde durchaus hineinspricht. Ich glaube, es liegt uns allen am Herzen, diesen Frieden untereinander zu haben, diese Einheit und Einmütigkeit, vorbehaltlos miteinander zu leben und versöhnt miteinander zu sein. Und doch, mein Eindruck, haben die letzten Monate auch einige Haarrisse aufkommen lassen, die wir nicht einfach zukitten sollten. Und der Herr uns Gnade schenken möchte, dass wir aufeinander zugehen und tatsächlich in der Kraft seines Geistes uns vor ihm demütigen und Versöhnung erfahren. Lehrt uns Jesus nicht gerade in diesem Abschnitt so deutlich, dass es für uns unmöglich ist, diesen seinen Maßstab aus eigener Anstrengung zu erreichen? Zerschlägt er hier nicht den letzten Funken an Selbstgerechtigkeit, um uns zu Christus und zu seiner Gerechtigkeit zu treiben, die einzige Gerechtigkeit ist, die vor Gott zählt und gilt? Und möchte der Herr dieses Wort gebrauchen, dass wir zu ihm hin fliehen. Jeder Einzelne von uns, aber auch wir als ganze Gemeinde. und uns den Glauben an ihn stärkt, der allein zu retten vermag. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Möge Gott uns Gnade schenken, dass sein Friede, der allen Verstand übersteigt, in unseren Herzen regiert und auch unseren Umgang miteinander ausmacht. Dass wir solche gekannt sind, die in Liebe untereinander, miteinander leben, in Einmütigkeit, sein lebendiges Zeugnis für seine Gnade. Der Herr sei uns dazu gnädig. Amen.